Liebe Geschwister, ich lese im Predigttext aus dem Brief des Paulus an die Epheser, Kapitel 2, Vers 11 bis 22. Epheser 2, von 11 bis 22. Deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen oder aus den Heiden, dem Fleisch nach, Unbeschnittene genannt von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus ward, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißungen, und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei, friedenstiftend, in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt euch, den Fernen, und Frieden, den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Auferbaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten, dessen Eckstein Christus Jesus ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr miterbaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Lasst uns kurz beten. Herr Jesus, du reinigst uns durch dein Blut, du nimmst die Sünde weg, die Sünde, die uns nicht nur von Gott trennt, sondern auch von den Mitmenschen, von den Mitchristen. Und ich danke dir, dass du heute gnädig bist und barmherzig bist und durch diesen Geist, der die Beziehung zum Vater herstellt, durch das Blut Jesu, auch heute zu uns sprichst und in uns wirkst. Amen. Das Thema wurde bereits angekündigt: Hoffnung, Friede und gegenseitige Erbauung in Christus. Mit folgender Gliederung: erstens, einst ohne Hoffnung, jetzt Gewissheit in Christus. Dann, einst Feinde, jetzt Leben im Frieden durch Christus. Dann, einst Außenseiter, jetzt miterbaut auf dem Eckstein Jesus Christus. Paulus schreibt hier an ehemalige Heiden. Damit sind Nichtjuden gemeint. Aber nicht nur Nichtjuden, sondern die auch den Gott der Juden nicht kannten. Oder den Gott Israels noch genauer. Die hatten viele Götter, aber sie kannten den Gott der Bibel nicht. Und Paulus vergleicht nun dieses frühere Leben mit ihrer Situation jetzt in Christus. Früher das, jetzt das. Und gerade im Epheserbrief betont Paulus immer wieder den großen Reichtum, den wir in Jesus Christus haben. Und das tut uns vielleicht heute auch gut, uns mal daran zu erinnern, was war damals, als wir noch ohne Christus lebten, und was für einen Reichtum haben wir heute in Christus. Das führt zu Dankbarkeit, das führt zu Zufriedenheit und das führt zum Frieden. Darum geht es ja hier zentral in diesem Text. Einst ohne Hoffnung, jetzt Gewissheit in Christus. Wie gesagt, Paulus schreibt hier an ehemalige Heiden. Das gleiche Wort wird auch mit Nationen übersetzt. Die Nationen, das sind, wie gesagt, die Nichtjuden. Das sind eben die Heiden, die nicht zum Bundesvolk Gottes gehörten. Und zum Bundesvolk Gottes gehörte damals, wer das Zeichen des Bundes hatte, das ist nach dem ersten Buch Moses 17, die Beschneidung am Fleisch, am Leib genauer. Damit waren sie also nicht nur ausgeschlossen, sondern sie kannten auch das Wort Gottes nicht, sie kannten die Verheißungen des kommenden Welterlösers nicht, und es war für Heiden damals ganz schwierig, zum Judentum hinüberzutreten. Da gab es Gesetze, Gebote, Verbote insgesamt, genau genommen oder in der engeren Auswahl kann man vielleicht sagen, 613 Gebote und Verbote, wie jeden Tag ein Verbot und dann noch so viel Gebote dazu. Und es war sehr schwierig für Heiden, das alles zu erfüllen und Juden oder Proselyten zu werden. Aber Paulus spricht hier nicht nur von dieser Situation ohne das Zeichen der Beschneidung, ohne das Zeichen des Bundes, das in der Beschneidung bestand, sondern er sagt, ihr wart Heiden im Fleisch. Und mit dem Fleisch ist noch etwas mehr gemeint als nur der Leib. Denn Paulus hatte gerade vorher in Vers 3 schon den Ausdruck zweimal gebraucht und gesagt, ja, die ihr in den Begierden des Fleisches lebtet, die ihr den Willen des Fleisches tatet. Also ihr lebtet früher nach dem Willen des Fleisches und damit ist das Fleisch sehr eng verbunden mit der Sünde. Ihr wart also nicht nur Heiden, die nicht das Zeichen, die Beschneidung hatten, sondern ihr lebtet unter der Sünde. Ihr wart einst tot in euren Übertretungen und Sünden, Kapitel 2, Vers 1. Aber jetzt seid ihr eben lebendig geworden durch Jesus Christus. Stellt sich die Frage, wie war das mit den Juden? Wie ist das mit den Juden? Gehören sie automatisch dazu? Werden sie automatisch gerettet? Nein, das sagt Paulus hier nicht. Wenn wir Kapitel 2, Vers 3 lesen, da sagt er nicht nur ihr war tot, sondern auch wir. Und damit meint Paulus wir Juden. Auch wir waren tot in unseren Übertretungen und Sünden und wurden durch Christus lebendig gemacht, geistlich, innerlich. Und Paulus spricht hier von den Juden und nicht von Israel. Ich komme gleich noch darauf zurück. Aber er spricht zu den Heiden, sagt, ihr wart einst ohne Gott und ohne Christus. Ja, ich habe schon vorher gesagt, sie hatten viele Gottheiten. Die Epheser, wie andere griechische Städte, da waren viele Gottheiten bekannt. Götter und Göttinnen. Ja, warum sagt Paulus ohne Gott? Griechisch heißt Atheoi. Das heißt so viel wie Atheisten wart ihr. Also nicht im modernen Sinn des Wortes. Denn sie hatten eben viele Gottheiten. Aber für Paulus gibt es nur einen wahren Gott. 1. Korinther 8, Vers 6. Für uns gibt es nur einen Vater, einen Gott. Es gibt viele sogenannten Götter, aber das sind keine wahren Götter. Und es gibt nur einen Herrn Jesus Christus, durch den wir den Zugang zu diesem einen Gott haben. Der Zugang zu der Hoffnung Israels, das sind also nicht viele Gebote und Verbote, die die Heiden erfüllen sollten, sondern der verheißene, kommende Erlöser, der im Alten Testament nicht nur für Israel verheißen wurde, sondern auch für alle Nationen. Und er ist nun gekommen. Davon war Paulus überzeugt. Jesus Christus ist der Zugang zu dieser Hoffnung Israels. Und da geht's um die Hoffnung auf das ewige Leben. Da geht's um die Hoffnung auf die ewige Gegenwart bei Gott in der Herrlichkeit. Und da geht's aber auch schon um das jetzige Leben, um die Versöhnung mit Gott, um den Frieden mit Gott. Und Jesus ist gekommen. Der Sohn Gottes ist vom Himmel gekommen und ist in diese Kluft getreten. Die Kluft, die uns durch die Sünde von Gott trennte. Und er hat die Sünde, die Sündenschuld auf sich genommen. Er hat das Gericht Gottes 100% auf sich genommen für meine Sünden. Und so habe ich durch Jesus die Möglichkeit, die Vergebung aller meiner Sünden zu empfangen und vollkommenen Frieden mit Gott zu haben. den Zugang zu Gott durch den Heiligen Geist, der mir dann geschenkt wird, wenn ich an Jesus Christus gläubig werde. Wenn ich Jesus Christus mein Leben in mein Herz aufnehme, dann wird mir der Heilige Geist geschenkt und durch diesen Geist habe ich den Zugang zu Gott. Nochmal zu den Juden. Wie ist es mit ihnen? Paulus spricht hier nicht vom Bürgerrecht der Juden. Dieser Ausdruck erscheint in jüdischen Schriften, wie zum Beispiel bei Philo, aber Paulus spricht hier ganz bewusst vom Bürgerrecht Israels. Wenn er von den Juden spricht, da meint er die Juden seiner Zeit, zu denen er selber früher in ein Extremfall darstellte. Da meint er all die Zusätze zum Alten Testament, die mündliche Tradition, die den Weg der Erlösung garantieren sollte. Sozusagen ein Weg der Selbsterlösung. Und das ist für Paulus ausgeschlossen. Er sagt auch anderswo, ich bin den Juden wie ein Jude, aber hier spricht er von Israel. Auch im Römerbrief unterscheidet Paulus die Juden von Israel. Juden gehören natürlich Israel zu Israel, aber Israel ist in Wirklichkeit das verheißene Volk Gottes. Und zu Israel, so sagt Paulus in Römer 9, gehört nicht jeder Jude. Nicht jeder, der irgendwie Nachkomme ist von Israel, ist von Jakob. Gehört auch innerlich dazu, sondern nur der in den Fußspuren des Glaubens Abrahams lebt. Kapitel 4 schon, Römer 4. Der gehört auch innerlich dazu. Paulus spricht hier von denen, die fern waren und die nahe waren. Die Juden waren eigentlich diejenigen, die nahe waren, wie der ältere Sohn, der Bruder vom verlorenen Sohn, der aber im Herzen nie wirklich mit dem Vater versöhnt war. Äußerlich nahe, aber innerlich sehr weit entfernt. Paulus knüpft hier damit an Jesaja an. Jesaja 57, 19 zum Beispiel, da heißt auch die fernen Inseln, bis ans Ende der Welt, da sollen sie die Botschaft hören, von meinem Knecht, der eben nach Jesaja 53 das Gericht der Menschheit auf sich nehmen wird, die Sündenschuld tragen wird. All die fernen Nationen sollen das hören. Und so ist die entscheidende Frage für Juden und Nichtjuden, für Juden und Heiden. In welcher Beziehung lebe ich zu Jesus Christus? Und durch Jesus zum Vater? Ja, stellt sich die Frage nach meinem Leben, nach deinem Leben. Vielleicht denkst du, ja, das Leben ist sinnlos, hoffnungslos. Vielleicht hast du den Eindruck, der Segen ist mehr für andere Menschen gedacht, nicht für ich, bin zu schlecht, ich bin es nicht wert. Für mich gibt es keinen Ausweg, nein. Dann gilt gerade dir diese frohe Botschaft. In Christus hat Gott uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen, Epheser 1, Vers 3. Wie wir auch hoffnungslos gelebt haben. Jesus ist die Hoffnung für uns. Und damit komme ich zum Zweiten. Einst Feinde, jetzt leben in Frieden durch Christus. Paulus spricht hier zweimal von der Feindschaft, die in Jesus Christus abgetan worden ist. Und er sagt dann Vers 14, er ist unser Friede. Er hat die Zwischenwand der Umzäunung niedergerissen. Was ist damit gemeint? Nun, es sind hier zwei interessante Begriffe verwendet worden oder werden verwendet von Paulus und denen müssen wir ein bisschen nachgehen. Erstens die Zwischenwand. Damit ist ziemlich sicher ein Stein im Tempel gemeint. Da gab es den Vorhof der Heiden im Tempel von Jerusalem. Da gab es den Vorhof der Heiden und am Ende gab es einen Stein, der gefunden worden ist, von dem Flavius Josephus, der jüdische Geschichtsschreiber, auch schreibt. Und da stand in griechischer Sprache die Inschrift drauf, dass den Heiden die Todesstrafe angedroht wurde, wenn sie weitergehen würden. Das heißt, dieser Stein trennte die Heiden von den Juden. Die Juden durften weitergehen, die Heiden nicht. Und wir wissen ja aus der Apostelgeschichte, welches Problem Paulus hatte, weil man anscheinend Heidenchristen aus Ephesus im Tempel von Jerusalem gesehen hatte. Und das zweite Wort ist hier die Umzäunung. In der Mischna, das ist die Niederschrift der jüdischen Tradition, der mündlichen Tradition, die wurde im 2. Jahrhundert nach Christus niedergeschrieben. In der Mischna, vor allem im Traktat Avot, das heißt eigentlich Väter, da finden wir zweimal diesen Ausdruck Zaun. Kapitel 1 und Kapitel 3. Und der Zaun, der wird dort in Kapitel 3 mit der Überlieferung identifiziert. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, dass diese Überlieferung von Jesus als Überlieferung der Menschen, nicht von Gott, bezeichnet wird. Das heißt, die Zusätze zum Alten Testament. Demnach soll man um die Tora, um das Gesetz, einen Zaun bilden. Warum? Wenn das Gesetz sagt, du darfst bis da gehen, bis hier, dann baue ich den Zaun hier, damit ich nicht bis da gehe und da plötzlich runterfalle. Das ist also dieser Zaun, von dem Paulus hier spricht. Das ist also ein Bild des Tempels. Das sehen wir auch weiter ab Vers 19, dass Paulus, Vers 20 vor allem bis 22, dass Paulus das Bild vom Tempel im Hinterkopf hat, als er das alles schrieb. Dieser Zaun bezieht sich also auf die mündliche Tradition, bezieht sich auf die sogenannten Reinheitsvorschriften. Und diese Reinheitsvorschriften machten es für Juden unmöglich, mit Heiden zum Beispiel Essensgemeinschaft zu haben. Und das war ein großes Problem für die ersten Christen. Das sehen wir in Apostelgeschichte 10. Petrus, als er zu Cornelius gehen sollte, er brauchte schon eine außergewöhnliche Vision, eine Erscheinung. Gehe du in das Haus des Cornelius. Die Juden gingen nicht in das Haus von einem Heiden. Wenn ein Heide auf die Straße spuckt und ich trete darauf, dann mache ich mich doch unrein. Dann kann ich doch nicht in sein Haus gehen und schon gar nicht mit ihm zusammen essen. Da mache ich mich doch ständig unrein. Und von diesem Zaun spricht Paulus hier. Er ist abgerissen. Er ist niedergerissen durch Christus. Durch Jesus Christus haben Juden und Heiden nicht nur ein und denselben Zugang zu einem Vater, sondern auch zueinander. Zueinander. Er ist unser Friede. Er ist unser Friede. Wir haben Kolosser 1 gelesen. Er hat Frieden gestiftet zu Gott. Hier zueinander. Das ergänzt sich. Und wir haben neulich von Stefan gehört, was Shalom heißt. Heilsein, Unversehrtheit, Vollkommenheit, Wohlergehen einer Gemeinschaft. Es stört uns nichts. Shalom wünschen wir einander. Shalom dürfen wir leben durch Christus. Es ist die harmonische Beziehung. Die harmonische Beziehung zu Gott ist immer die Grundlage für den wahren Frieden zwischen Menschen. Römer 5, Vers 1. Nachdem wir gerechtfertigt worden sind, haben wir Frieden zu Gott. Er ist unser Friede, auch zueinander. Damit ist die Gemeinde Jesu der einzige Ort auf der Welt, wo Friede in diesem Sinn gelebt werden kann. Der einzige Ort. Dieser Friede, nach dem die Menschheit sich so sehr sehnt. Achten wir darauf. Die Gemeinde Jesu ist der einzige Ort auf der Welt, wo dieser Friede in diesem Sinn gelebt werden kann, weil wir mit Gott Frieden haben durch Jesus Christus. Sonst hat der Mensch nicht Frieden im Herzen. Wie sieht's aus in der Gemeinde? Ich muss ehrlich sagen, manchmal sind mir die Weltmenschen ein großes Vorbild im Umgang miteinander. Ich spiele Volleyball. Meistens sind nicht Christen. Aber wie sie miteinander umgehen, ist mir ein großes Vorbild. Und wie sieht es in der Gemeinde Jesu tatsächlich aus? Ich habe leider allzu oft gesehen, dass Gemeinden zerstritten waren, sich gespaltet haben, zugrunde gerichtet. Die Ursache ist meines Erachtens, wenn man genauer hinschaut, meistens nicht, weil man sich wirklich in theologischen Fragen so uneinig war, dass man nicht hätte zusammenarbeiten können. sondern es geht um Menschen, um Herzenshärte, es geht um Machtbestreben, es geht darum, dass man nicht bereit ist, seine Fehler einzugestehen, es geht darum, dass man nicht bereit ist, aufeinander zuzugehen, um Vergebung zu bitten. Friede kostet einiges. Christus hat das Leben gekostet am Kreuz. Und Paulus schreibt das hier nicht nur, damit wir jetzt im Streit weiterleben, sondern Christus ist unser Vorbild. Und Jesus verwendet genau das gleiche Wort in seiner Seligpreisung und sagt, selig sind die Friedensstifter. Die Friedenmachenden kann man übersetzen. Die Frieden herstellen. Werfen wir uns also nicht Steine in den Weg, gegenseitig, sondern helfen wir, diese Steine aus dem Weg auszuräumen. Nochmals, werfen wir uns nicht gegenseitig Steine in den Weg, sondern helfen wir, diese Steine aus dem Weg auszuräumen. Denn niemand hat etwas davon. Wir suchen das Wohlergehen des Nächsten und das kostet, wie gesagt. Wir haben in der Bibelstunde in den letzten Monaten vor Römer 14 durchgearbeitet. Wir haben Römer 15, 1 bis 16 durchgearbeitet. Und dort geht es immer wieder darum, dass wir danach trachten sollen, was den anderen erbaut, was zum Frieden dient, dass wir nicht richten sollen, dass wir nicht den anderen geringschätzen sollen und so weiter. Ein wichtiger Punkt im Umgang miteinander. Dann zum dritten, früher Außenseiter, jetzt miterbaut auf dem Eckstein Jesus Christus. Außenseiter, wie gesagt, Paulus schreibt, an Heiden, die nicht das Bürgerrecht Israels hatten. Bürgerrecht Israels, wohlgemerkt, es geht um das verheißene Volk Gottes, es geht nicht um ein irdisches Bürgerrecht. Hier auf Erden sind wir Fremdlinge als Christen. Dazu schreibt Petrus einiges im ersten Petrusbrief. Wir können hier auch übersetzen, ihr wart Ausländer. Ausländer. Ich war auch lange Ausländer in der Schweiz, bin es heute nicht mehr. Bin eingebürgert worden. Ich hatte früher nicht Wahlrecht und so weiter, habe heute nicht nur Recht, sondern auch die Pflicht eigentlich zu wählen, politisch. Das heißt, als Bürger hat man Rechte und Pflichten. Und das gehört ganz eng zusammen. Es ist nicht so, ich habe meine Rechte und du hast deine Pflichten. Ne? Nein, ich habe Rechte und Pflichten. Und Paulus sagt hier den ehemaligen Heiden, ihr seid jetzt Mitbürger, es geht um Bürger des Himmels. Das sagt ja Paulus übrigens auch im Philipperbrief. Euer Bürgerrecht ist im Himmel. Das schreibt er den Philippern, die in einer Freistadt wohnten, also sozusagen Rom in der Ferne. Er erinnerte sie daran, dass ihr in Philippi wohnt und da das Bürgerrecht habt. Das ist nicht das Wichtigste, sondern das ist im Himmel. Und davon spricht er hier auch. Wir sind nicht mal Ausländer. Das Recht ist für die Heiden Christen, dass sie mit auferbaut werden, auf dem Eckstein Jesus Christus. Was ist damit gemeint? Nun, manche haben gemeint, sei der Schlussstein des Hauses gemeint, aber hier heißt vom Fundament, dessen Eckstein Christus Jesus ist. Also er ist der Eckstein des Fundaments und auch das ist ein Bild vom Tempel, denn dort gab es den Eckstein, den größten und wichtigsten Stein des Fundaments vom Tempel. Übrigens gibt es schon den Stein für den dritten Tempel, habe ich gesehen, auf einem Bild, persönlich noch nicht. Ein riesiger Stein, der bereit liegt für den dritten Tempel, als Eckstein. Und dieser Stein gibt den ganzen Tempel die Richtung an. Wenn man ihn wegnimmt, dann bricht das ganze Gebäude zusammen. Und das ist Jesus Christus, das Fundament der Gemeinde. Jesus Christus, das Fundament der Gemeinde. Wenn wir diesen Eckstein wegnehmen, auch die Apostel sind nicht unabhängig von Jesus Christus, ihre Autorität auch nicht. Sie haben dieses Fundament gelegt, 1. Korinther 3, 10 und 11. Ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, das gelegt ist, Jesus Christus. Und sie werden miterbaut und sollen andere miterbauen. Hier heißt es, die Steine werden zusammengefügt. Im Wort zusammenfügen steckt, wie im griechischen Wort, das hier gebraucht wird, das Wort Fuge. Fuge. Nun, das kennen wir nicht. Steine, die Fugen dazwischen, da muss das stimmen. Da müssen nicht so Hügel sein und so weiter, krumm und was immer. Dann bricht das Ganze zusammen und ist nicht stabil. Also die Fugen müssen poliert werden, damit die Steine zueinander passen. Und was tun wir, wenn wir einen Eindruck haben, der andere Stein passt nicht so richtig zu mir in der Gemeinde? Und ich fange an, ihn zu polieren, ne? Geht doch leichter. Wir wissen alle, wie es schwer ist, wenn man sich selbst polieren will, beziehungsweise polieren lassen vom Herrn, vom Heiligen Geist. Aber da sind wir, glaube ich, aufgefordert, dass jeder eben versucht, vor allem an sich selbst zu polieren. Beziehungsweise, dass wir den Heiligen Geist polieren lassen. Und auch das tut ja manchmal ein bisschen weh. Aber das ist heilsam. Das ist heilsam. Sehr heilsam. Wir sind lebendige Steine, nicht tote Steine, die irgendwann in die Mauer gelegt worden ist. Der größte Stein ist übrigens 12 Meter lang, der bis heute im Tempelberg da vorhanden ist. Riesige Steine. Aber auch die kleinen Steine sind ganz wichtig, sonst wäre da ein Loch. Also wir sind nicht nur tote Steine, die irgendwann in diese Mauer gelegt wurden, sondern wir sind lebendige Steine. Im 1. Petrus 2 lesen wir das. Und wir sind Glieder des Leibes. Das bedeutet auch, dass jeder eine Funktion hat und dass jeder auferbaut wird, um zu dienen. Epheser 4, ab Vers 11 bis 16, da ist das ein wichtiges Thema, dass alle Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Wie können wir zugerüstet werden? In der Gemeinschaft, im Gottesdienst, in Bibelstunden, Hauskreisen, in Hauskreisen, wo wir zusammen das Wort Gottes lesen und fragen, was das für uns bedeutet, wo wir füreinander beten, wo wir austauschen, auch über persönliche Anliegen, wo wir Sorgen zum Ausdruck bringen können, wo wir uns gegenseitig ermutigen, wo wir lernen zu dienen. Im Kleinen beginnt der Dienst. Wer im Kleinen treu ist, der wird auch im Großen treu sein. Und das ist die Gemeinde Jesu. Paulus verwendet hier sogar den Ausdruck, sagt, eine neue Menschheit oder genau übersetzt heißt den neuen Menschen. Auch da steckt die hebräische Sprache im Hintergrund und Adam heißt nicht nur Mensch, sondern vor allem Menschheit. Die Gemeinde ist die neue Menschheit. Wir haben das einleitend gehört aus 2. Korinther 5, 17, eine neue Schöpfung in Christus Jesus und das ist die Gemeinde. Nicht nur ich persönlich, sondern als Teil des Leibes Christi und des Tempels Gottes. Übrigens das Wort Tempel, griechisch Naos, ist abgeleitet von einem Verb, heißt Naio, heißt Wohnen und bezieht sich auf das Wohnen Gottes. Tempel ist der Wohnort Gottes. Das ist die Gemeinde, das sind wir. So. Und zusammen nach außen. Ein wunderbarer Abschnitt, finde ich. Und der Epheserbrief ist, wie übrigens ja die ganze Bibel, wunderbar. Wunderbare Botschaft. Und ich möchte das kurz zusammenfassen. Paulus schreibt an ehemalige Heiden, sagt, denkt doch daran, wie es einst war. Als ihr Christus noch nicht kanntet, als ihr noch ohne Gott lebtet, ohne den Vater Jesu Christi, wart ihr da wirklich glücklich? Nein. Aber jetzt habt ihr diesen Reichtum empfangen und ihr dürft ihn weitergeben. Erinnert euch daran. Und wenn wir uns daran erinnern, immer wieder neu, was wir in Jesus Christus haben, dann führt das zu Dankbarkeit, zur Zufriedenheit und zum Frieden mit Gott und untereinander. Das schenke uns Gott in seiner Gnade. Lasst uns beten. Jesus Christus, dein Blut ist unsere Versöhnung, ist unser Friede, hat die Feindschaft weggenommen. Die Feindschaft zwischen Gott und uns, die Feindschaft untereinander, gegenseitig. Herr, und ich danke dir, dass du uns vergibst. Bitte dich jetzt, reinige du uns, mich persönlich immer mehr, uns als Gemeinde, heilige du uns immer mehr durch dein Blut und wirke durch deinen Heiligen Geist in uns, dass wir verändert werden, dass wir poliert werden, dass wir geschliffen werden, so dass wir Steine sein können, die den Segen weitergeben, den wir empfangen haben, dass wir andere erbauen, dass wir andere stärken, dass wir andere ermutigen, dass wir den Frieden vermitteln und Frieden stiften dieser Welt, wo so viel Unfrieden herrscht. Danke, Herr Jesus Christus. Amen.